estación. Oh, 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 souvenirs of Tokyo. Tokyo. Cindy neue Sensation.
1964. In Tokio werden die Olympischen Sommerspiele abgehalten. Die Welt blickt nach Japan. Im deutschen Fernsehen läuft aus diesem Anlass die große Show von Tokio. Unter den Mitwirkenden sind die Peanuts, die Zwillinge Hideo und Tsukiko Ito aus Nagoya. Schlagerstar Katharina Valente hatte das Duo, das in Japan bereits erfolgreich im Schlagergeschäft tätig war, auf einer Tournee entdeckt und nach Deutschland gebracht, erzählt der Japanologe Sepp Linhardt, der über das Japan-Bild in der westlichen Populärmusik forscht und publiziert.
Die Katharina Valente war in Japan ein bisschen bekannt. Das hat das auch Platten von ihr auf Japanisch in Japan gegeben. Und die hat da die Peanuts kennengelernt und die Peanuts hat sie dann mitgebracht. Und die waren dann 3-4 Jahre in Deutschland tätig und haben in Deutschland eigenartige Japan-Lieder gesungen, wie Souvenirs aus Tokio anlässlich der Olympischen Spiele.
Souvenirs aus Tokio. Der deutsche Film- und Fernsehkomponist Heinz Kissling hat die Musik komponiert. Der olympiabezogene Text stammt von Jean Nicolas. Zwischen 1964 und 1967 leben die Peanuts in Deutschland, produzieren 5 Songs und geben dem deutschen Schlager ein japanisches Gesicht. Sepp Linhardt schreibt:
Die Peanuts arbeiteten in einer Art Selbstorientalisierung eifrig am Schmieden des traditionellen Geisha-Stereotyps mit, wobei ihnen allerdings als Geishas im Minirock eine gewisse Modifikation bzw. Erweiterung des Stereotyps gelang.
Mit Souvenirs aus Tokio und später noch einmal mit Bye Bye Yokohama landeten die hübschen Peanuts in der deutschen Hitparade. Aber offensichtlich aus anderen Gründen als jenen, für die sie in Japan populär waren, erzählt die Pianistin und Chorrepetitorin Atsuko Kogure, weil sie nämlich im Duett sangen.
Japanische Musikkultur gibt es keine Harmonie, keine zweistimmige oder mehrere stimmige Musik. Ich gebe in Japan Konzerte und ich möchte unbedingt Ensemble bringen, weil ich auch Chorrepetitorin bin, das auch. Und habe ich japanische Duette gesucht, gibt nichts. Gar keine Duette, 1 Stück nur ganz bekannte, sonst nichts.
Die Erfolge der Peanuts in Deutschland tragen dazu bei, dass Japan verstärkt im Schlager besungen wird. Großevents wie die Olympischen Spiele 1964 in Tokio und 1972 in Sapporo oder die Weltausstellung 1970 in Osaka rücken Japan ins Licht. Dazu kommen politische Ereignisse wie die blutigen Studentenunruhen. 1968 ist Japans Wirtschaftsmacht nicht mehr zu übersehen. Es hat Deutschland überholt. Japan ist in, das Japan-Bild herkömmlich. 1972 startet Jürgen Drees, der später mit der Nummer »Ich baue dir ein Schloss« reüssieren sollte, seine Karriere mit dem Song »Osaka«. Es folgen Schlager wie »Ich komm wieder, kleine Geisha«, gesungen von Jean-Claude und später von Tess Teiges, oder Sayonara Butterfly von Ingolf Jansson. Dann aber geschieht etwas völlig Neues. Die kurzlebige britische New Waves Band The Vapors landet 1980 mit Turning Japanese ihren einzigen Superhit.
Also, dass jemand singt, ich werde Japaner, das ist, niemand wollte bis dahin Japaner werden, ja. Und auf einmal singt der Gruppe I'm Turning Japanese, wobei, also, was das bedeutet, wieder ganz was anderes ist, spielt aber keine Rolle, weil man weiß von den meisten Schlagern eh nur die eine Zeile oder den Titel.
Es ist ein Liebeslied und besungen wird nicht eine Geisha, sondern eine Dame mit haselnussbraunem Haar und haselnussbraunen Augen. Und was mit Turning Japanese oder zum Japaner werden wirklich gemeint ist, bleibt Spekulation.
Turning Japanese ist angeblich ein Lied über Masturbieren, weil man, wenn man masturbiert, die Schlitzaugen macht. Ja, aber auf das kommt es nicht drauf an. Wichtig ist, Turning Japanese, ein Japaner werden, das ist was. Das ist eben das Wesentliche, und eigentlich müsste sich die japanische Regierung bei diesen Alphaville oder bei den Vapers und so weiter bedanken für diese Werbung, die sie für Japan machen. Ne?
Für den Japan-Forscher Sepp Linhardt hat mit Turning Japanese eine Trendwende eingesetzt. Das Japan-Bild, das in der westlichen Unterhaltungsmusik transportiert wird, hat sich radikal geändert. Zwar gibt es weiterhin Schlager und Songs, die die Geisha und andere Klischees strapazieren, doch die Mainstream-Botschaft im Lied ist nun Bewunderung für Japan. Und die hängt mit dem rasanten wirtschaftlichen Aufschwung Japans zusammen.
Obwohl 1968 Japan ja schon die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wird, das zweitgrößte Bruttonationalprodukt nach den USA und Deutschland überholt. Das war also ein Jubeljahr für Japan 1968 aus diesem Grund. Aber trotzdem hat sich zunächst einmal nichts geändert, und die große Änderung, die kommt dann 10 Jahre später. Das ist immer zeitverzögert, das geht nicht so schnell, nicht?
Damit war Japan zum Wirtschaftswunderland und zum Hightech-Staat geworden, für den die kitschige deutsche Japan-Schlagermusik nicht mehr kompatibel war. Angesichts dieser Umstände ist es kein Wunder, dass die U-Musik um 1980 deutlich reagierte. So deutlich, dass man wohl von einem Paradigmenwechsel sprechen kann.
Zu diesem Paradigmenwechsel gehört auch der Schlager Big in Japan. Ein Hit der deutschen Synthie-Pop-Rockband Alphaville aus dem Jahr 1984. Der Song katapultierte Marian Gold, Bernhard Lloyd und Frank Mertens auf Platz 1 der Charts in der Schweiz, Deutschland, Schweden und Venezuela und auf Platz 8 der UK Top 40. Big in Japan hat bis auf den Refrain nicht viel mit Japan zu tun, sondern erzählt von einem Liebespaar, das versucht, vom Heroin loszukommen.
Da heißt es im Text, das ist jetzt schon Englisch, inzwischen haben die Deutschen und die Österreicher Englisch gelernt, jetzt gibt es die Lieder alle schon auf Englisch. Da heißt es, I'll wait here for my man tonight, it's easy when you're big in Japan. Und diese Zeile, die ist eben so wichtig, nicht? Big in Japan, dann ist man etwas. Wenn man groß ist in Japan, dann ist man etwas. Wenn man 20 Jahre vorher gesagt hat, es ist groß in Japan, das war nichts. Aber jetzt auf einmal hat Japan eine Bedeutung. Das ist zu der Zeit, wo Sony also schon marktbeherrschend wird und den ganzen Unterhaltungsmusiksektor in den USA aufkauft. Und da konnte man sagen, ja, aber dafür bin ich big in Japan. Also da bin ich zwar nichts, aber in Japan, da gelte ich etwas.
Big in Japan bedeutet so viel, dass du ein Niemand in deiner Umgebung sein kannst, dafür aber irgendwo anders berühmt. Du kannst ein König in einer anderen Welt sein. Und wenn du das nicht bist, kannst du es zu Hause erzählen. Japan ist weit weg. Irgendwie passte dieses Statement perfekt zu der Geschichte des Liebespaares. Darum benutzte ich es für den Refrain des Songs. Sänger Marian Gold in einem Interview im Online-Musikmagazin Reflection.
Und dann kommt 1981 My Japanese Boy von der schottischen Sängerin Aneka, vulgo Mary Sandeman. Es wird innerhalb kürzester Zeit zum Welthit und bleibt Anekas einziger berühmter Song. Eine von ihrem japanischen Liebhaber verlassene Europäerin besingt ihr trauriges Schicksal.
Das Revolutionäre ist also bei diesem Lied, dass jetzt das Madame Butterfly-Motiv umgedreht wird. Also es wird nicht mehr die Japanerin vom westlichen Mann verlassen, sondern die westliche Frau wird von einem Japaner verlassen. Das heißt, der Japaner ist plötzlich total aufgewertet als Partner, gesucht, aufgewertet, und dann kann er sich sogar erlauben, die einfach zu verlassen, wegzuschmeißen. Natürlich, bei den Beziehungen zwischen den Geschlechtern spielt Geld sehr viel Rolle, nicht? Und die Japaner in den 80er Jahren, also ich sage immer von 1965 bis 1990, das war das japanische Vierteljahrhundert, nicht Jahrhundert, aber Vierteljahrhundert. Dann kommt das chinesische Vierteljahrhundert, das ist jetzt auch vorbei, ne? Und die japanischen Männer werden also jetzt begehrt, einfach weil sie Geld haben. Es ist egal, wie sie ausschauen, wenn man Geld hat, ist man als Mann, ist man sexy. Geld ist sexy, ne? Kapital ist sexy.
Natürlich habe es seit dem 19. Jahrhundert neben den vielen Beziehungen zwischen japanischen Frauen und Männern aus dem Westen auch immer wieder Beziehungen zwischen westlichen Frauen und japanischen Männern gegeben, merkt Sepp Linhardt in seinem Aufsatz »Von die Geisha zu My Japanese Boy« an und schreibt weiter:
Japaner, die längere Zeit in Europa oder in den USA lebten, hatten in der Regel genauso ihre westliche Gattin wie umgekehrt Europäer und Amerikaner eine japanische Frau hatten. Doch war die Beziehung zwischen Mann und japanischer Frau, einschließlich des Verlassens dieser, der Normalfall. Dass in der U-Musik, die in der Regel den Normalfall besingt, wenn sie erfolgreich sein will, ein Lied riesige Erfolge feiert, das die gescheiterte Beziehung einer westlichen Frau zu einem Japaner besingt, deutet auf eine grundlegende Änderung der gesellschaftlichen Situation hin.
Das Schallplattencover zeigt Aneka in einem für japanische Begriffe eher schlampig gewickelten Kimono mit langem Pagenkopf und zwei Stäbchen in einem kleinen Haarknoten. Das war auch das Styling bei ihren Auftritten.
Dass Aneka im Begleitvideo als Geisha mit roten Haaren agiert, kann man als Selbstironie interpretieren. Am Wertewandel, der bei Europäerinnen und Amerikanerinnen punkto japanischer Mann eingetreten ist, ändert es nichts.
Das Lustige ist, das Lied hat man dann auch ins Deutsche übersetzt. Und das war damals die Andrea Jürgens. Und die war erst 14 Jahre alt. Das heißt, das war noch ein junges Mädchen. Und die Andrea Jürgens ist ja jetzt auch eine große Schlagerkönigin in Deutschland. Und für die Andrea Jürgens musste man das Lied dann, weil sie erst 14 Jahre alt war, reinigen, nicht? Eine Teenagerliebe macht man daraus, nicht? Und der verlässt sie nicht mehr, sondern er ist nur einfach verschwunden, er ist jetzt plötzlich weg. Aber es ist nicht ihr Liebhaber, der jetzt weg ist, sondern ein Freund, der weg ist.
Aus dem »I miss my Japanese boy« wird denn auch »Dein Zuhause ist dort, wo man dich gerne hat«. Und heute? Bedeutet die Globalisierung das Ende der Exotik? Hat sie Japan zu einem normalen Land für den Westen gemacht? Es gäbe bei weitem mehr Menschen als früher, die über Japan Bescheid wüssten, meint Sepp Linhardt. Die Klischees würden spürbar weniger. Das zeigt sich auch in der Unterhaltungsmusik.
Es gibt genug Japaner, die hier leben. Es gibt genug Leute aus der Unterhaltungsbranche, die in Japan waren, die sich dort auskennen. Das hat sich also total gewandelt. Und daher gibt es also keinen Platz mehr eigentlich für diese exotischen, kitschigen Japan-Lieder, die es einmal gegeben hat.